Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße zurück.
Thema diesmal, die Schlacht von bei auf Lindys Farm. Die Frage ist ja, wo liegt die Farm von Lindy und warum hat es auf dieser Farm eine Schlacht gegeben?
Ja, es ist ein Kloster und gehört nicht Lindy.
Okay, es ist also auch keine Farm. Das heißt,
nein.
Also dann ist das, was zum, ist es da eine Schlacht ja. von? Nee, die Schlacht bei.
Nein.
Die Schlacht
In, auf und um zu. Also, okay. Die also, Herr Klein, Sie haben voll ins Grüne getroffen oder ins Schwarze.
Ich weiß noch nicht mal, wie man das schreibt, worüber wir hier gerade reden.
Aber du wirst merken, dass du mit dieser mit Lindisfarne, mit diesem Kloster, der Benediktiner im Übrigen, eine große Affinität hast. Und auch
eine Gezeiteninsel.
Mit sehr viel mit zu tun gehabt hast. Und wenn ich dir jetzt sage, wer da wen verprügelt hat, dann denkst du dir, ah, das habe ich alles irgendwie schon mal gesehen. Also wir sind an der Nordostküste Englands. Dort stand und steht immer noch ein berühmtes Benediktinerkloster unter der Leitung damals von schottischen Mönchen, so ungefähr Ende des 8. Jahrhunderts. Und der erste Bischof von Lindisfarne, ich muss es unbedingt sagen, war ein gewisser Cuthbert von Lindisfarne.
Cuthbert?
Cuthbert. Jedenfalls, der stirbt 687 und zwar ganz kurz bevor jetzt unser Datum kommt, nämlich die Wikinger.
Ah.
Und wir finden sehr interessant, und das war auch der Anlass, warum wir das machen, wenn du dir mal die Programmzeitung von privaten Kanälen oder von Streamingdiensten oder so anguckst, dann siehst du sehr häufig Serien über Vikings.
Ja.
Viking, Valhalla oder
alles auf Wikinger. Es ist wahrscheinlich auch der größte Mythos Europas, sind die Wikinger.
Ja, mit den Germanen. Aber das Dumme ist, die Germanen und die Wikinger haben alle Undercut und laufen in Klamotten genau. rum.
Und ist rote Bärte haben sie, rote Bärte.
Ist natürlich alles Quatsch, sieht aber gut aus.
Ja.
Und deswegen sind diese Wikinger irgendwie eine sehr attraktive Fernsehvorlage. Und sie können im Gegensatz zu uns beiden Hübschen ihre ganzen archaischen Triebe ausleben, indem sie also Leute den Kopf abschlagen, Frauen vergewaltigen, Babys gegen den Baum schlagen und ähnliche Dinge machen.
Das war Karpaten. Gepfählt wurde man in den Karpaten. Das ist
ja jedenfalls, wir gucken das erstaunt an und sagen, das sind ja irgendwie ziemliche Monster, die sich alle gegenseitig umbringen. Wozu eigentlich nur? Und was ist der größere Sinn dahinter?
Und was hat Under Cuthbert damit zu tun?
Genau. es ist jedenfalls sozusagen der Beginn der Wikingerzeit, der da letztendlich dazu geführt hat, dass die Wikinger im Grunde genommen in England geherrscht haben, dass die Skandinavien, insbesondere Dänemark, sich unter den Nagel gerissen haben und letzten Endes bis nach Italien vorgerückt sind, bis zur kanadischen Küste und überall ihre Spuren hinterlassen haben und in der Kiewer Rus, die wird ungefähr knapp 1000 um das Jahr 1000 herum gegründet, also der Ursprung, auf den sich Herr Putin heute bezieht, von Russland und der Ukraine, also dem großen russischen Reich. Und überall spielen Wikinger mit und auf einmal verschwinden sie. Da hörst du nichts mehr.
Ja.
Und da hat
man die immer hin?
Ja, wo sind die hin? Und dann hat man immer sich schon gesagt, was ist da eigentlich los gewesen? Und der Punkt ist, was wir auch total interessant finden, sie haben sich assimiliert. Sie sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, das bringt nichts, da immer hinzufahren und loszulegen, zu plündern, zu vergewaltigen und wieder wegzufahren, sondern es wäre vielleicht sinnvoller, in da, wo wir so schöne Dinge klauen können, zu bleiben.
Den Parmesan einfach selber zu machen und aufzuessen.
Und irgendwie immer davon, immer genug zu haben. Und so ist es dann gekommen, dass die einfach tatsächlich sich assimiliert haben. Der Anlass ist einfach 793 war dieser Überfall auf das Kloster Lindisfarne von den Wikingern. Das heißt, wir haben jetzt einfach ein Datum gesucht und gefunden, wo man das machen kann.
Um über die Wikinger zu reden sozusagen.
Um über die Wikinger zu reden. Ja. Weil es natürlich auch, wie schon so oft in unseren Diskussionen bei Vrindt ich nenne es jetzt mal Clash of Religions geht, also wo du sozusagen den Krach der Religionsvorstellungen hast. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die Wikinger auf ein christliches Europa getroffen sind und dort gab es dann tatsächlich auch die Frage, was machen wir jetzt? Werden wir Heiden oder werden die Christen?
Ja.
Und das ist wirklich ein Problem, weil also wenn du dir diese Dinger anguckst, also Viking Valhalla, dann ist immer der eine, der Verteidiger der alten Ordnung, das können also so unglaublich sportliche und prügelnde Frauen sein, mhm, die natürlich auch noch ein Baby kriegen, die auch gleichzeitig stillen, während sie mit der anderen Hand das Schwert führen.
Die Amazonen, genau.
Amazonen sozusagen. Und auf der Gegenseite ist dann so ein gewaltiger 2-Meter-Koloss als König oder so, der das Christentum verteidigt, mhm, gegen die verdammten Heiden. Und der will sie alle bekehren. Da die das nicht freiwillig machen, kriegen sie auf den Kopf. Und dann baut sich das immer so auf. Das heißt, die Heiden kommen an, also die Wikinger kommen an und haben ihre Kultvorstellung, also ihre Religionsvorstellung, die man als Heidentum dann von der Gegenseite abqualifiziert. Also die beten Bäume an und sie achten auf Naturgesetze, ja, und sind also sehr, sehr nah mit den natürlichen Dingen verbunden.
Während die anderen sich die Natur untertan machen, mit
ja,
anderen Worten, mach sie kaputt, nimm, was du kriegen kannst und lauf weg. Ja.
Ja, genau. Das ist also, wir sind, ehrlich gesagt, finde ich schon, dass wir da auch wirklich die Krone der Schöpfung sind. Also wir machen das schon ziemlich gut.
Was das mit der Zerstörung, kriegen wir gut hin, ja.
Ja, das machen wir sehr gut. Und ja, diese Wikinger-Filme und das, was mit den Wikingern auch tatsächlich historisch passiert ist, ist tatsächlich so eine Art Selbstvergewisserung. Also du stehst dann vor einem, der dir das Schwert zieht und sagt, ich schlag dich jetzt tot, wenn du nicht meine Religion annimmst. Und das haben wir auf beiden Seiten gemacht. Also nicht nur bei den Wikingern, die wirklich sehr martialisch waren, die im Grunde genommen aber keine Krieger in dem Sinne waren, sondern das waren Bauern. Das waren Leute, die Handwerk betrieben haben, meinetwegen in Dänemark. Mhm. Und die sind dann losgezogen, weil sie irgendwas gebraucht haben. Und dann haben sie gemerkt, sie kriegen das nur mit Gewalt und wurden dann tatsächlich relativ brutale Krieger, haben genommen, was sie wollten und sind wieder abgehauen. Das haben sie relativ häufig gemacht. Und irgendwann haben sie das systematisiert und sind dann mit einer richtigen Flotte beispielsweise die Themse raufgefahren bis nach London. Und damit sozusagen dann auch ein ganzes Land erobert.
Waren die Wikinger eigentlich so homogen, wie sie uns heute erscheinen?
Nein, es gibt keine Homogenität in der Zeit überhaupt nicht. Das waren alles Zweckgemeinschaften sozusagen. Okay. Die sind, das waren kleine abgeschlossene Einheiten, mhm, wo du, ich meine, Dänemark, wenn das nicht so dicht besiedelt ist wie heute, ist ein riesiges Land, ja. Wo,
stimmt.
Da kannst, ja, das ist irre groß. Und die kannten sich teilweise gar nicht, weil die einfach weit voneinander entfernt gewohnt haben. Aber dadurch, dass sie eben diese Kreuzkriegszüge gemacht haben, haben sich natürlich kennengelernt und sind dann gemeinsam da losgezogen. Mhm. Im Übrigen wollte ich nur sagen, es geht auch andersrum. Also wir verehren und achten ja besonders Karl den Großen. Mhm. Und Karl der Große war ein wirklich missionarischer Eiferer, kann man geradezu sagen, der gegen die von ihm aus betrachtet heidnischen Sachsen, die ja sehr stark auch von den Wikingern geprägt waren, mit einer Art und Weise vorgegangen ist, das steht den Wikingern in nichts nach. Also der hat Irminsul, das war das Heiligtum der Sachsen, zerstört. Das ist dann sozusagen, als wenn du hier bei uns in Köln den Kölner Dom dem Erdboden gleich machst. Dann hast du aber wirklich die ganze Christenheit gegen dich. Ob die nun Christen sind oder nicht, das ist egal.
Stimmt, also, das ist da, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
Ja, da würde sogar ich mitmachen. Ja, das genau. Geht nun nicht, ja. Also,
so nicht.
Nein, so nicht. So, und dann hat er also die Sachsen tatsächlich malträtiert, kann man nicht anders sagen. Und bei den Nazis hieß Karl der Große nicht Karl der Große, sondern der Sachsenschlechter. Und das war genauso religiös motiviert, weil der hatte tatsächlich den Satz am Schluss einer Schlacht ausgegeben, Tod oder Taufe. Und dann konnten sich die Krieger, die mussten dann auf die Knie, kriegten so ein Tauf, mhm, so ein Ritual und dann waren sie Christen.
Und dann wurden sie
ansonsten Kopf weniger.
Okay.
Also insofern ist das tatsächlich eine extrem gewalttätige Zeit gewesen. Aber die Wikinger, um jetzt mal auf die wieder zurückzukommen, die waren eben nicht anders als die anderen auch. Sie waren letztendlich Händler, sie waren Gründer von Siedlungen. Sie sind, wir haben ja letzte Woche über Konstantinopel gesprochen, da sind sie 840 hingekommen.
Die sind bis Konstantinopel?
Ja, klar.
Krass.
Sie sollen angeblich 841 Dublin gegründet haben. Mhm. Sie waren in Nantes 843, in Sevilla, in Paris. dann.
Ja gut, so das kriege ich noch irgendwie einigermaßen verarbeitet, weil das ist so mehr oder weniger um die Ecke bei denen. Aber Konstantinopel, da mussten die ja einmal quer über den Kontinent.
Ja, aber ich meine, die kanadische Küste ist auch nicht so nah.
Stimmt, ja, hast du recht. Ja,
da muss man ein bisschen segeln können. Und, also es ist, das waren im Grunde genommen Explorer. Das waren lauter Typen, die, ich sag wie Kolumbus oder so oder wer auch immer, losgesegelt sind und gesagt haben, wir brauchen das und das und das holen wir uns jetzt und das suchen wir jetzt und das finden wir auch, weil sie eben wussten, da ist was und da ist der Kontinent und da kann man, keine Ahnung, Reichtümer finden, die sie eben haben wollten. Und sie waren für diejenigen, die auf dem Kontinent lebten und die sie sozusagen in Empfang nahmen, das waren die Barbaren. Keine Frage. Sie waren aber trotzdem letztendlich ärmliche Bauern und sie haben gewusst, dass das, was sie haben wollten, also das, was sie in ihren Augen als Reichtümer bezeichnet haben, das war in Europa relativ schlecht bewacht. Also immer aus dem Blickwinkel des Reinkommenden. Da kann man schnell rein. Es gab keine großen Stadtmauern. Es gab nichts, wo man sagen wir richtig aufgehalten werden würde. Und deswegen haben die das sehr erfolgreich gemacht. So, sie haben aber auch andere Sachen gemacht. Sie haben Dinge mitgebracht. Also die haben Tierhäute oder Waffen oder Felle oder sowas mitgebracht und haben dagegen dann Edelmetalle und Silber und Bernstein und sowas eingetauscht, damit sie dann sozusagen auf beiden Seiten etwas davon hatten. Und über diesen Weg ist die Integration dann letztendlich auch gelungen. Und Dänemark und Skandinavien insgesamt ist tatsächlich ein von den Wikingern majorisierte Gegend gewesen. Und das kann man so ein bisschen, finde ich, heute auch noch merken. Also das sind einfach etwas andere Europäer.
Ja.
Also sie sind von einer anderen Art. Und das ist sicherlich der Einfluss, der eben von dieser Geschichte kommt. Und dieser Gegensatz, der wird in diesen Filmen als Plot unentwegt verwendet und in einer Art und Weise ausgeschlachtet, das kostet ja auch viel Geld und das muss einfach gut laufen. Und die Leute sitzen davor, gucken sich das an und sagen, was war das für eine geile Zeit?
Diese Assimilationsfreude, ist die irgendwann mal untersucht worden? Weil es hätte ja auch genauso gut andersrum sein können, ne? Aber anscheinend sind die Christen derart dogmatisch, oder derart dogmatischer als die sogenannten Heiden das gewesen sind, dass es genau so rumgelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist. Und ja, ich finde dann nochmal ganz interessant, dass mit einer Christianisierung Skandinaviens die Skandinavier zwar andere Europäer sind, gleichzeitig aber auch sehr stark, also wir sehen das gerade an diesen Migrationsdiskursen, die insbesondere in Nordeuropa sehr, sehr extrem geführt werden und auch zu extremen Wahlergebnissen führen. Und ich wüsste ganz gerne mal, ob das mit Religion auch was zu tun hat.
Also es hat sicherlich irgendwas auch mit Religion zu tun, aber es gibt im Grunde genommen zwei Entwicklungen, die man sagen kann, die dazu geführt haben, dass diese Überfälle aufgehört und die Integration losgegangen ist. Und zwar das Wichtigere war vermutlich, dass die Europäer dann doch irgendwelche Schutzwälle gebaut haben.
Ah, okay.
Ja, und dass eben so Leute wie Karl der Große und andere letztendlich dann dafür gesorgt haben, dass dieser Kontinent nicht mehr so einfach zu erobern war. Und dann haben die gesagt, weißt du was, dann machen wir doch einfach Handel mit denen, also die Wikinger. Ja. Und dadurch ist dann sozusagen eine Aufweichung gekommen und auch eine Assimilierung der religiösen Vorstellung. Also wir wollen das mal klar haben. Die Christianisierung Osteuropas oder da, ich sag mal, Richtung Skandinavien, die hat dann langsam begonnen bei Otto dem Großen. Und der ist irgendwie 970 Kaiser gewesen, 960, 970, also rund ums Jahrtausend. Dann war der Mittelpunkt der Christianisierung, der war lange Zeit im Westen und im Süden, also Richtung Italien, Sizilien, natürlich Spanien und so weiter. Klar, da wo die Muslime zu der Zeit waren. Und Osten expandierte auch. Also Otto der Große hat christliche Kirchen gebaut, zum Beispiel in Magdeburg. Aber Magdeburg ist für uns ja nicht Osteuropa. Ja, sondern wir Osteuropa reden über Polen, Ukraine und so weiter. Das ist Osteuropa. Und es hat noch eine lange Zeit gedauert, bis es dort christliche Könige oder Kaiser gab. Also Polen war eines der ersten Länder, die eben christlich wurden in Osteuropa. Und genauso gilt es für Skandinavien, die eben einfach noch lange Zeit so eine Mischung hatten aus alten Vorstellungen und eben neuen im Sinne von christlichen Vorstellungen. Aber damit ist dann auch das Problem mit den Wikingern gelöst. Also damit wird nicht mehr überfallen, sondern es gibt normale Konflikte und dieser Kreuzzugscharakter, der sich da regelrecht auch ausgebildet hat zwischen Christen und Nichtchristen, der ist dann weg.
Kommt erst wieder mit Karl Gustav dann später innerkirchlich sozusagen. Wie hieß er denn? Gustav.
Gustav der Zweite Adolf.
Gustav der Zweite Adolf war es, genau, der war es. Ja, ich wollte gerade so einen kecken 30-jähriger Kriegeinwurf machen, um zu unterstreichen, dass auch ich ein gewisses Maß an Bildung mitbringe. Aber ich bin damit tatsächlich komplett gescheitert gerade. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das kriegt man so einfach nicht hin. Mir schon.
Das geht auch nicht so einfach. Das geht nicht. Obwohl, wenn du einmal den roten Faden hast, dann geht es schon relativ simpel. Ja. Weil der 30-jährige Krieg ist auch deshalb ein Scheißbeispiel, weil es gar kein Religionskonflikt alleine war, sondern allenfalls einer von mindestens 4 Konflikten, die da ausgetragen wurden. Und Gustav II. Adolf von Wasa ist tatsächlich ein protestantischer Heerführer, der die Protestanten in diesem Krieg unterstützt und gegen die Kaiserlichen antritt, aber es geht auch um Machtpolitik, vor allem in der Ostsee, und das war gegen den dänischen König Christian den Vierten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das ist ja auch egal.
Müssen wir eigentlich mal eine Sendung über einen 30-jährigen Krieg machen, oder soll ich da lieber mit Herfried Münkler reden?
Ja, der 30-jährige Krieg ist sehr spannend, will ich mal sagen. Eben, also, insofern, das kann man gerne machen, aber...
Schreib doch mal ein Buch drüber.
Nein, ich kann keine Bücher schreiben, weißt du.
Doch, kannst du. Und wenn du eins über den 30-jährigen Krieg schreibst, dann liest sich das vielleicht ein bisschen leichter als eins von Herfried Münkler.
Aber Herfried Münkler, um es jetzt sind wir schon gleich kommen wir auf Sockenstopfen. Also Herfried Münklers Buch über den 30-jährigen Krieg ist ein wunderbares Buch. Das lässt sich sehr schön lesen.
Nein.
Und vor allem für alle, die es noch nicht getan haben. Ja, jetzt kommt ein kleiner Schlenker. Lest mal die letzten 100 oder 70 bis 100 Seiten. Da geht es nämlich darum, ob es möglicherweise Sinn macht, den Westfälischen Frieden 1648, mal zur Blaupause zu nehmen und zu gucken, ob nicht der gesamte Konflikt, beginnend 1600, sagen wir mal, bis 1648, sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was wir gerade im Mittleren und Nahen Osten erleben.
Das ist ja sein großes Thema, diese
genau, Parallele das ist auch richtig, weil er hat, finde ich, 100% Recht.
Aber ich fand's tatsächlich, das ist ganz interessant. Also du bist ja Historiker, du denkst in den Kategorien, in denen er schreibt, natürlich viel stärker als ich. Und ich fand es gar nicht so leicht zu lesen, dieses Buch, weil er verliert sich so, ist das so ein bisschen Thomas Mann-esk. Er verliert sich Details und noch ein Detail. Und ich hab's halt lieber, wenn da so ein Typ wie Matthias von Hellfeld um die Ecke kommt und sagt so, und dann kam Karl Gustav und hat dem auf die Mütze gehauen. Und weißt du, das ist irgendwie für mich plastischer.
Du musst nicht wissen, ob der Fürst von Erkelenz, das ist in der Tat, das stimmt. Aber man kann es schon, also da kann man ja drüber weghuddeln. Also, ja, das stimmt, aber das Buch ist super. Und wenn man verstehen will, was da wirklich passiert ist, dann das ist ja Quatsch, dass da wegen irgendwelchen böhmischen Idioten, die einen aus dem Fenster schmeißen, 30 Jahre Krieg herrscht. Das ist ja Blödsinn. Ja, es muss ja viel mehr sein. Und das, finde ich, tut er schön auseinanderbröseln.
Und damit haben wir noch einen Buchtipp. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Sendung Eine Stunde History läuft auf Deutschlandfunk Nova am 5. Juni 2023.
Wer redet, ist nicht tot.